Guten Abend, Herr Mayer.
Guten Abend, Holleng.
Wir haben uns heute zusammengesetzt, um uns mal wieder auf die leichtfüßige Seite des Internets zu begeben und widmen uns einer Rubrik, die man Legenden aus Reddit nennen könnte. Und zwar heute mit dem Poopknife. Das Poopknife begegnet einem an den verschiedensten Orten, an den absurdesten Stellen auf Reddit, aber nach einiger Zeit auf dieser Seite kommt niemand dran vorbei. Es gehört quasi zum ganz eigenen Legendenschatz. Deshalb war uns das diesmal eine Folge wert.
So, also alle Leute, die sich eigentlich eine Weile auf Reddit rumtreiben, stolpern früher oder später über Geschichten wie zum Beispiel das Poopknife.
Richtig.
Und du sagtest mir ja in der Vorzeit, es gibt immer noch Leute, die es nicht kennen und sind dann ein bisschen überrascht. Und dann wird wieder der Originalpost gepostet oder zumindest ein Link, wo das noch zu erhalten ist.
Ja, aber bevor wir damit einsetzen, wir haben uns überlegt, dass wir den ganzen Post einmal so, auch wenn er ewig lang ist, präsentieren müssen, weil er einfach hervorragend geschrieben ist. Ich vermute, das trägt zu seiner Legendenbildung bei. Und wir haben auch beschlossen, da meine englische Aussprache richtig scheiße ist, wird Herr Mayer das übernehmen.
Der dafür nicht gut liest, aber sich die beste Mühe geben wird.
Aber gut ausspricht.
I was 22 years old when I learned that not every family has a poop knife. My family poops big. Das ist ein guter Anfang.
Ist so ein guter erster Satz.
Maybe it's genetic. Maybe it's our diet. But everyone births giant logs of crap.
Giant logs of crap.
Ja.
Ist auch...
Ich habe ja den Eindruck, der Autor hat auf jeden Fall ein schriftstellerisches Talent.
Oh, das hat er.
If anyone has laid mega poop, you know that sometimes it won't flush. It lays across the hole in the bottom of the bowl and the vortex of draining water merely gives it a spin as it mocks you. You won't flush me. Growing up, this was a common enough occurrence that our family had a poop knife. It was an old rusty kitchen knife that hung on a nail in the laundry room, only to be used for that purpose. It was normal to walk across the hallway and have someone call out, "Hey, can you get me the poop knife?" I thought it was standard kit. You have a plunger, your toilet brush, and your poop knife. Fast forward to 22. It's been a day or two between poops, and I'm over at a friend's house. A day or two between poops? I mean...
That's a lot of time.
Yeah. Okay, vielleicht liegt es daran, dass sie so Giant-Poops machen. Vielleicht gehen die einfach zu selten auf den Pott. My friend was the local dealer and always had guests over. We all know these kind of guests. Because you can't buy weed without sitting on your ass and sampling it for an hour. True.
Damit hat er so recht. Warum ist das so? Und interessanterweise scheint das ein weltweites Phänomen zu sein. Zumindest in den USA und in Deutschland scheint das der Fall zu sein. Warum?
Ich kann es auch irgendwie gut verstehen. Es ist sowieso schon etwas Informelles. Und ich glaube, niemand will sich die Blöße zu tun geben und so tun, als ginge es nur ums Geschäft. Also bleibt man auch alleine deswegen schon noch ein wenig da, um sich vielleicht auch selber ein bisschen besser zu fühlen. Und wir nehmen jetzt mal die Fälle raus, wo man wirklich mit den Leuten befreundet ist.
Aber ich glaube, bei anderen Drogen muss man das nicht machen. Ich glaube, bei Kokain kann man schneller wieder gehen. Und da kriegt man auch keine Samples.
See?
Vielleicht liegt es einfach
ich
daran.
Ich glaube, Gras eignet sich einfach dazu, um das auch noch so ein bisschen zu samplen.
Aber man muss auch immer echt so ein bisschen so tun, als sei man mit seinem Dealer befreundet. Beziehungsweise irgendwann ist man dann einfach mit seinem
Deswegen
Dealer befreundet,
da
weil
drauf.
Man da so viel rumhängt.
Deswegen kam ich da drauf. Weil man halt sowieso so ein bisschen, also muss man halt auch da rumhängen, sonst würde man halt die Sachen abholen, gleich wieder gehen. Und dann funktioniert
das. Wäre
das
ja
nicht
nur
so.
Ein Geschäft.
Ja.
Aber was bin ich froh, dass Kapitalismus sonst anders funktioniert.
Oh ja, stell dir vor, du müsstest irgendwie bei
Ja.
im Supermarkt noch irgendwie noch
Genau das stelle ich mir
rumhängen.
gerade vor. Willst du nur eine scheiß Cola kaufen? Du musst erstmal mit dem Kioskbesitzer irgendwie eine Stunde lang Cola trinken.
Ich würde definitiv seltener einkaufen gehen und größere Mengen holen.
Definitiv.
I excuse myself and lay a giant turd. Wusste er das vorher? War das eine Absicht? I look down and see that it's a sideways one. Ich frage mich die ganze Zeit, ob das eine wichtige Information ist. Also anscheinend ist er ja so weit, dass er
Anscheinend.
einen Katalog verschiedenen Turds hat und
Richtig.
ein giant sideways one scheint schon ein Clou zu sein. So I crack the door and call out for my friend. He arrives and I ask for his poop knife. My what? Your poop knife, I say. I need to use it, please. WTF is a poop knife? Obviously he has one, but maybe he calls it by a more delicate maybe he calls it by a more delicate name. A fecal cleaver? A dung divider?
Liebe Dank, die weiter.
A guano? Guano-Glaive, finde ich, ist das Beste. Es ist, also, eine Glaive ist einfach wirklich groß. Und, also, ach. Es ist sehr bilderprovozierend, die Guano-Glaive. I explain what it is I want and why I want it. He starts giggling, then laughing. Then loads of people start laughing. It turns out the music stopped, and everyone heard my pleas through the door.
Stell dir vor, du sitzt bei deinem Dealer und kiffst
Ja.
und hörst das. Du hörst nie wieder auf zu lachen. Nie wieder.
It also turns out that none of them had poop knives. It was just my fucked up family with their fucked up bowels. FML. I told this to my wife last night, who was amused and horrified at the same time. It turns out that she did not know what a poop knife was and had been using the old rusty knife hanging in the utility closet as a basic utility knife. Thankfully, she didn't cook with it, but used it to open Amazon boxes. She will be getting her own utility knife now. Edit. Common question. Why was this not in the bathroom instead of the laundry room? Answer. We only had one poop knife and the laundry room was central to all three bathrooms. Sure. I have no idea why we didn't have three poop knives. All I know is that we didn't. We had that one. Possibly because my father was notoriously cheap about the weirdest things. So yes, we shared our poop knife.
Das ist wirklich eine
Bah.
gute Frage. Warum nur eins? Warum hängt es nur in dem einen Waschraum und nicht in den Toiletten?
Es stimmt. Es ist eine gute Frage. Man könnte jetzt sagen, Poop Knives sollten einfach zu haben sein. Die kann man einfach so daneben hängen. Und aber vielleicht spricht daraus auch ein bisschen, wenn man sehr vertraut miteinander ist, dann hat man auch die Tür auf, wenn man auf den Pott geht.
Ja. Aber die hatten bestimmt auch für jede Toilette eine eigene Klobürste.
Ja.
Und die Klobürste nicht neben dem Pupnall
Auch
stehen.
stell dir das vor, die
Und er
hätte auch
macht ja
einen.
selbst dieses Set auf aus Pömpel. Na gut, der Pömpel vielleicht. Pömpel hat man meist nur einen und nicht für jedes Badezimmer einen.
Ja.
Das ist das Pupnall also eher mit dem Pömpel gleichzusetzen und nicht mit der Toilettenbürste.
Okay, um da noch eine Minute drauf rumzureiten. Ich würde aber auch sagen, den Pümpel benutzt man nicht so regelmäßig. Und es klingt ja
Ja.
so, als wäre das Poop-Knife schon etwas, das regelmäßig benutzt wird, sodass es schon etwas sein kann, das man einfach eben schnell zur Hand hat.
Aber wahrscheinlich etwas weniger regelmäßig als die Toilettenbürste.
Das möchte ich stark hoffen. Also für die Familie einfach.
Entweder hatten sie nämlich sehr schmutzige Toiletten oder
Ja.
wirklich immer sehr
Aber wenn wir die
große.
andere Seite nehmen, würden Sie das Poop Knife so regelmäßig benutzen wie den Pömpel, beziehungsweise den Pömpel so regelmäßig wie das Poop Knife, würde ich davon ausgehen, dass Sie sehr verstopfte Toilettenrohre haben ständig. Also die Art von Verstopfung, wo man es vielleicht mal darüber nachdenken sollte, nicht so viel Müll in den Abfluss zu werfen.
Aber das scheint, Das ist mir schon häufig auf Reddit aufgefallen, ein allgemeines Problem von amerikanischen Toiletten zu sein. Amerikanische Toiletten verstopfen schneller. Das eine, was ich gelesen habe, ist, dass amerikanische Toiletten einen höheren Füllstand haben als die typische europäische Toilette. Und dann natürlich, wenn was verstopft ist und das Wasser hochsteigt, es natürlich sehr viel schneller über die Schüssel steigt, wenn das Wasser sowieso schon so hoch ist, auch beim Spülen so unglaublich viel Wasser kommt, dass im Grunde die ganze Schüssel schon voll ist. Wenn dann natürlich noch ein bisschen Verstopfung dazu kommt, geht das Ganze schnell daneben. Ich vermute aber auch, dass die Kanalisation nicht so gut ist. Oder dass wirklich extrem viele Leute Zeug runterspülen, was man nicht runterspülen sollte.
Wer weiß.
Wer weiß, aber da glaube ich wiederum nicht, dass sich das kulturell so stark unterscheidet.
Als du das mit dem Füllstand sagtest, habe ich zum ersten Mal diese Highschool-Szenen in den Toilettenräumen verstanden, mit dem Toilet-Diving. Wenn das Nerdkind den Kopf in die Toilette gesteckt kriegt.
Ja.
Stell dir das bei unseren Toiletten vor.
Das klappt nicht.
Es ist entweder saumäßig super widerlich, weil du wirklich richtig weit den Kopf runtergedrückt kriegen musst.
Aber wirklich weit.
Ja, und ich meine, selbst wenn es spült, okay, dann wirst du ein bisschen nass gespritzt. Aber die Leute sahen auch immer so aus, als wären sie in einen richtig unter Wasser getunkt worden. Und das funktioniert bei unseren Toiletten nicht richtig.
Richtig. Mit aber einem höheren Wasserstand und sehr, sehr viel Wasser, was beim Spülen kommt, funktioniert das viel besser. Haben wir mal wieder einen kulturellen Unterschied aufmachen und erklären können. Wunderschön. Diese Geschichte ist vor 4 Jahren veröffentlicht worden in Our Confession und hat seitdem Reddit nicht mehr verlassen. Natürlich jedes Mal, wenn es irgendwie nur im Entferntesten irgendwo um Fäkalien geht, kommt der Post. Ich habe aber auch Beispiele gefunden, da ging es zum Beispiel um Besteck. Und um Besteck im Restaurant klauen.
Und dann kommt
irgendjemand mit, aber wenn du kein Besteck im Restaurant klaust, woher kriegst du dann dein Poop-Knife?
Unmöglich. Es geht nur mit Restaurantbesteck.
Und dann kommt der typische Dialog, den du am Anfang schon ein bisschen angeteased hast. Oh, was ist denn ein Poop-Knife? Schreibt irgendein User. Und irgendjemand sagt dann, oh, das möchtest du nicht wissen, aber hier der Link. Und dann gibt es einen längeren Thread und eine längere Unterhaltung über das Poop-Knife. Und das passiert immer und immer wieder. Ich gehörte natürlich auch vor ein paar Jahren zu den Menschen, die da saßen und sich dachten, was zur Hölle ist ein Poop-Knife? Aber mittlerweile gehöre ich zu denen, die wissend lächelnd da sitzen. Aber dieser Dialog wiederholt sich immer und immer und immer wieder.
Mittlerweile kannst du die Poop-Knife-Show genießen.
Ja, sehr. Und jedes Mal wieder, ich habe den Post jetzt lange schon nicht mehr gelesen und jedes Mal wieder fällt mir auf, dass er auch wirklich hervorragend geschrieben ist und echt ziemlich witzig.
Ja, ich finde das Fach schon ein kleines bisschen, ich würde fast an manchen Stellen sagen, vielleicht ist er sogar lustiger, als er sein sollte, aber es entsteht so eine ganz eigene... Es hat eine ganz eigene Dynamik dann irgendwann. Mhm. Wie gesagt, und ich glaube, es liegt auch daran, dass der Autor einfach wirklich ein wenig schreiben kann. Er weiß, wie man eine unterhaltsame Geschichte aufzieht und nicht einfach nur erzählt, dies ist passiert.
Ich meine, der erste Satz, my family poops big und giant locks of crab sind schon großartig. Also giant locks of crab. Oh.
Ja, ich mochte auch, wie er die Stelle beschreibt, dass er versucht zu spülen, as it mocks you. Also nicht einfach nur, dass es nicht klappt, sondern...
Wie es sich so ein bisschen bewegt und vielleicht ein bisschen dreht und sich dann über dich lustig macht.
Ja, und als würde es zurückschauen und sagen, we see about that.
Wir wollen euch natürlich nicht nur diese Geschichte präsentieren, sondern auch wie immer ein bisschen was Wissenschaftliches unterbringen, was Sozialwissenschaftliches. Bietet sich hier an.
Wie nett du das ankündigst. Ich hätte es jetzt einfach auf den Tisch geworfen.
Nett von mir, oder?
Ja. Damit all die, die das nicht wollen, jetzt auch schnell weglaufen können.
Richtig. Wer nur, wenn du die Geschichte wollte, jetzt ausmachen. Also, kommen wir zur Soziologie. Was ist daran soziologisch gesehen interessant?
Der Teil, auf den ich gerade sowieso auch zu sprechen kommen wollte, was mich so richtig fasziniert an der Geschichte, ist, dass er es geschafft hat, 22 Jahre alt zu werden... Und glaubte, Poop-Knives haben alle Familien, obwohl er niemals ein zweites gesehen hat.
Ja.
Das ist beeindruckend und gleichzeitig so unglaublich verständlich.
Das kommt wahrscheinlich auch daher, dass es wirklich ein spezieller Bereich ist. Wäre es jetzt irgendein Küchenutensil gewesen, wäre das vielleicht eher aufgefallen. Aber man unterhält sich selten über Utensilien für Ausscheidungen.
Stimmt schon.
Das ist schon mit einem, ich würde es nicht ein Tabu nennen, aber das ist nicht unbedingt jetzt das typische Gesprächsthema. Das ist eher eins, wo man dann, wenn man sich drüber unterhält, auch anfängt zu kichern oder ähnliches.
Und trotzdem, selbst die Sachen, über die nicht so häufig gesprochen wird, die kommen ja früher oder später mal auf.
Ja.
Die werden irgendwo an anderen Orten gesellschaftlich thematisiert.
Ja.
Zum Beispiel in keinem Film oder nicht mal in irgendeiner Art von Comedy kommt irgendwann ein Poop-Knife vor.
Ja.
Gerade die USA stehen so ein bisschen auf Fäkalhumor. Wir denken nur an sowas wie South Park wie häufig da
Mr. Hanky und so.
Ja, genau. Es wird ständig ist da Fäkalhumor. Also es gibt schon Möglichkeiten, es zu thematisieren. Und es ist niemals passiert. Und das fällt ihm nicht auf, bis er 22 ist und es zum ersten Mal anscheinend woanders braucht. Ich weiß nicht, wie das war, wenn Freunde bei ihm zu Besuch waren, ob dann die ganze Familie so getan hat, als hätten sie kein Poop-Knife und als bräuchten sie keine Poop-Knives.
Ja, von den Gästen hat nie jemand nach einem Poop-Knife gefragt.
Ich habe das andersrum gedacht, dass vielleicht seine Familie, wie gehen die damit Poop-Knife um? War es vielleicht ein Zufall, dass wenn er Besuch gehabt hat, nie jemand ein Poop-Knife brauchte und deswegen auch nie einer seiner Freunde gefragt hat, Poop-Knife, was ein Poop-Knife? Ja, also ich überlege, wo sind mögliche Quellen, die seine Wahrnehmung von der Wirklichkeit irritieren. Und anscheinend waren sie nicht da. Er ist einfach nicht drüber gestolpert. Und genau das ist der Schlüsselpunkt, glaube ich. Es gab keine Anlässe, seinen Glauben daran zu irritieren, dass Poop Knife Standard Kit ist. Und das ist das Blöde an unserer Wahrnehmung. Wir sind nicht gut darin, blinde Flecke zu sehen. Das nicht können wir nicht gut wahrnehmen. Und damit auch nicht das Ausbleiben von dem, was thematisiert wird.
Richtig.
Das ist extra Effort, das zu tun.
Richtig.
Weswegen es ihm auch erst auffällt, als die Szene endlich ist. Und er bei seinem Dealer sitzt und sagt, oh, Poop Knife Time.
Aber auch mit welcher Selbstverständlichkeit er das vorbringt, zeigt, ja, dass er es für das Normalste der Welt hielt.
Er geht ja sowas selber drauf ein.
In denen im Grunde drastisch gesagt Normalität völlig spontan zusammenbricht. Stell dir vor, etwas, was du immer für völlig selbstverständlich gefunden hast und gedacht hast, alle machen das so, macht keiner. Wir kennen die umgekehrte Variante, wenn wir von etwas denken, nur wir machen es so und dann machen es auch noch andere Menschen. Das ist aber nicht so beängstigend. Beängstigend ist auch wieder ein sehr starkes Wort. Mir fällt gerade kein schwächeres dafür ein. Oder ein sehr schwaches wäre irritieren.
Ja, das wäre die Alternative gewesen, die mir spontan
Das erscheint mir aber wiederum aber etwas zu schwach.
Ja, das stimmt schon.
Ich habe ein bisschen überlegt, was wäre denn ein Äquivalent dazu? Und mir ist nur eingefallen, vielleicht die Toilettenbürste. Man hat sein Leben lang, was macht man mit der Toilettenbürste? Man macht die Spuren in der Toilette weg. Wenn einem aber auf einmal alle Leute, die man kennt, erzählen würden, dass sie mit dieser Toilettenbürste niemals die Toilette sauber machen und dass damit der Fußboden im Bad gereinigt wird, das wäre ungefähr die Irritation, die dieser Mensch erlebt.
Ja, plus ein unglaubliches Gefühl, so vielleicht sogar noch mit Charme, so, oh, I've been doing it wrong all the time.
Aha. Bei ihm ist es eher, oh, ich komme aus einer Familie von Freaks.
Ja, und anscheinend...
Und er hat geheiratet und ein Poop-Knife zu Hause gehabt. Und seine Frau hatte keine Ahnung.
Das war der zweite
Selbst
Punkt.
Da ist es nicht zu Irritationen gekommen.
Das war der zweite Punkt, wo ich dachte, was ist danach passiert? Er erzählt die Geschichte ein bisschen so, als wäre das ein Erleuchtungsmoment für ihn gewesen. Als hätte er gelernt, Poop-Knives, die sind specific to my family.
Ja.
Dann heiratet er, hat einen Poop-Knife, war immer noch im Utility-Closet, immer noch nicht in seinem Bad.
Warum auch immer. Aber das ist halt der Ort, wo es hingehört. So hat er das gelernt.
Richtig.
Das ist, wo man sein Poop-Knife aufbewahrt.
Und die Macht der Gewohnheit ist der Punkt, auf den ich, glaube ich, gleich noch dann kurz zu sprechen kommen will. Und gegenüber seiner Frau hat er anscheinend ja noch einmal so eine Art von Erleuchtungsmoment gehabt. Da geht er nicht so lange groß drauf ein, aber selbst da ist er mit einer Selbstverständlichkeit daran, als wäre das völlig normal.
Und kannten alle den Poop-Knife nicht.
Und als müsste man ihr nicht vielleicht sagen, ach übrigens, dieses eine Messer, das ich da hängen habe, ja, das ist mein Poop-Knife, just so you know. Mhm. Nein. Er hält das nicht für erwähnenswert, dass das das Poop-Knife ist. Mhm. Als wüsste auch sie, dass das das Poop-Knife ist. Mhm. Dabei hätte er spätestens nach dieser Dealer-Geschichte wissen müssen, oh, das sollte ich auf jeden Fall sagen. Mhm. Das ist der Punkt mit der Gewohnheit, den ich meinte. So, ich glaube, wir neigen alle dazu, einen guten Teil unserer Gewohnheiten, unserer Selbstverständlichkeiten über den Rahmen hinaus zu projizieren, aus dem wir ihn kennen. Ja, wir lernen Dinge zu Hause und glauben, sie seien auch woanders so. Mhm. Gleichzeitig lernen wir zwar auch, an anderen Orten herrschen andere Regeln, aber das verbleibt sehr allgemein. Wir merken das in Sätzen wie, das macht man so. Mhm. Und nie ist klar, wo ist eigentlich dieser Ort, an dem man das so macht. Und wer sind eigentlich die Leute, die das so machen? Wo hat diese Regel Geltung? Es wird als universell dargestellt, in Person und Raum und Zeit.
Manchmal werden wenigstens kleine Tipps gegeben, wie zum Beispiel, aber die sind auch immer sehr unklar, sowas wie, du bist hier nicht zu Hause.
Ja.
Da lernt man zum Beispiel, okay, es gibt ein Zuhauseverhalten und es gibt ein zum Beispiel zu Gastverhalten.
Mhm. Und mit seiner Gewohnheit passiert, glaube ich, was Ähnliches an der Stelle. Da ist eine leichte Irritation, aber es gehört so sehr zu dem, was man eben so hat und was man eben so tut, dass er zwar dazu lernt, aber es nicht zu einer vollkommenen Umwälzung dabei kommt.
Ja, das ist so ähnlich wie, wenn ich in eine Bahn steige, brauche ich eine Fahrkarte. Das stellt man nicht in Frage.
Nicht mal beim Schwarzfahren. Und ja. Wir verhalten uns entgegen dessen.
Richtig.
Aber wir stellen es nicht in Frage, dass man sie braucht.
Jeder Schwarzfahrer guckt aus dem Fenster. Weil er genau weiß, dass das eigentlich so nicht richtig ist. Und wir stellen uns einen Menschen vor, der keine Ahnung hat. Oder wir stellen uns das Umgekehrte vor, nur wir glauben das mit der Fahrkarte. Und auf einmal kriegen wir erzählt, die braucht man gar nicht.
Oh, das wäre was, worüber sich viele Leute freuen würden.
Richtig, richtig. Mehr Freude, als dass das Pupen etwas Ungewöhnliches ist. Aber ungefähr diesen Grad von Irritation muss das in so einem Moment hervorrufen. Und welchen Grad von Selbstverständlichkeit und Quasi-Natürlichkeit Normalität besetzt und normale sozial konstruierte Wirklichkeit, welche Festigkeit in unseren Köpfen da eigentlich herrscht, wird immer erst durch die Irritation klar.
Ach, ich kann darüber auch immer wieder staunen.
Aha.
Also, wir sehen das bei so vielen Sachen. Ich glaube, eines der prominenten Themen, die da heute diskutiert werden, sind Geschlechterrollen, Gender.
Mhm.
Und die werden ja nicht einmal unbedingt in Frage gestellt. An manchen Orten schon. Es ist eine Umwälzung, will ich sagen.
Mhm.
Aber
da ist was im Gange.
Der konservative Gegenmove ist, das als natürlich darzustellen.
Ja. Auch gerne dann evolutionsmäßig, biologisch, wissenschaftlich.
Ja.
It's science.
Und es ist auch gar nicht so verwunderlich, auf diese Idee zu kommen. Denn auf dem elementarsten Punkt der Selbstverständlichkeit können wir nicht mehr dazwischen unterscheiden, was ist natürlich, ja, so wie wir das in einem biologischen Sinn meinen, und was ist einfach extrem gut eingespieltes Sozialverhalten.
Richtig, deswegen spricht auch Adorno immer wieder davon, dass das Gesellschaft quasi und uns wie eine Art zweite Natur vorkommt.
Und ich halte das für einen guten Spin daran.
Oder eine zweite Natur für uns ist.
Ja.
In der wir wiederum auch wieder in einem Herrschaftsverhältnis stehen wie in der ersten Natur und das ist irgendwie alles falsch abgebogen, aber den Teil bringen wir jetzt mal nicht, den teasen wir nur so ein bisschen.
Ja, also die Natürlichkeit des Sozialverhaltens. Ich finde, in gewisser Weise kann man das bei ihm auch sehen. Er spricht nicht von Natur, aber die Selbstverständlichkeit meint ungefähr dasselbe. Richtig. Nämlich ein, wir können uns kein anderes vorstellen. Und das ist genau dasselbe, was mit biologistischen Argumentationen gemacht wird. Was anderes ist nicht möglich. Wir sind so sehr darauf festgelegt, da gibt es keine Alternative zu.
Herr Mayer.
Frau Lenk, ich danke Ihnen für das Gespräch.